Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Wir wollen das Konjunkturpaket der Bundesregierung bewerten mit Claudia Kempfert vom Sachverständigenrat für Umweltfragen. Die weiteren Themen heute: immer noch Qual für Sauen. Der Bundestag entscheidet morgen zum Kastenstand. Windenergie auf See, Klimaschutz ohne Meeresschutz. Ein Gespräch mit Heike Vesper vom WWF. Tödliche Gefahr, die Heuschreckenschwärme in Ostafrika. Umweltkatastrophe in Sibirien. Russland will den nationalen Notstand ausrufen und im Verbrauchertipp: Wintergärten, draußen sein und trotzdem drinnen sitzen. Mit 130 Milliarden Euro gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Regierungskoalition hat gestern am späten Abend ein großes Konjunkturpaket beschlossen. Mehrwertsteuersenkung, Kinderbonus, Hilfen für Kommunen, das sind einige der Ansatzpunkte. Professor Claudia Kempfert ist Ökonomin und Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Und sie fragte ich vor einer halben Stunde, wie ökologisch die Maßnahmen ausfallen, mit denen die Bundesregierung die Corona-Folgen bewältigen will.
Ja, die Maßnahmen fallen zum Teil ökologisch aus, aber es hätte durchaus mehr sein können. Es fehlt der ökologische Wumms. Es ist eher ein ökonomischer Wumms. Man hätte in der Tat die Investitionen gerade in die energetische Gebäudesanierung erhöhen müssen. Auch wäre es wünschenswert gewesen, den Ausbau der erneuerbaren Energien schneller voranzubringen. Und wir sehen in einer aktuellen Studie, dass beides erhebliche Beschäftigungswirkungen hervorbringen würde für dauerhafte und nachhaltige Jobs. Und da ist man zwar jetzt an einigen Stellen in der richtigen Richtung unterwegs, aber es fehlt der ökologische Wumms.
Keine Prämien für abgasarme Benziner und Dieselautos, aber höhere Kaufprämien für Elektroautos. Ein richtiges Signal aus Ihrer Sicht oder womöglich auch eine Festlegung auf eine Art Antriebsalternative?
Ja, grundsätzlich ist es positiv zu werten, dass man keine Kaufprämie für fossile Verbrennungsmotoren einführt, weil es in der Tat ökonomisch und ökologisch unsinnig gewesen wäre, dies zu fördern. Es ist das Ende vom fossilen Verbrennungsmotor in Sicht und das hat die Bundesregierung auch verstanden. Jetzt Geld zu geben für eine Kaufprämie für Elektroautos ist zwar gut gemeint, aber wird nicht die gewünschte Wirkung erzielen können, weil wir immer noch sehr viele Vorteile haben für konventionelle Antriebsmotoren und man da erstmal diese Vorteile runterfahren müsste, um dann auch mehr Anreize für die Elektromobilität zu haben. Aber es ist gut und richtig, die Ladeinfrastruktur auszubauen und auch verstärkt auf Elektromobilität zu setzen.
Vorteile für das eigene Auto. Es gibt künftig weiteres Eigenkapital für die Deutsche Bahn und Milliardenhilfen für den öffentlichen Nahverkehr, den im Moment aber viele aus Angst vor einer Infektion zu meiden suchen und unter Umständen doch lieber das eigene Auto nehmen.
Ja, das ist eine Tendenz, die wir sehen, dass in der Tat mehr Menschen wieder auf das eigene Auto zurückgreifen und den ÖPNV meiden. Daher ist es auch richtig, die Einnahmeverluste des ÖPNV zu kompensieren. Das macht die Bundesregierung gut und richtig. Allerdings brauchen wir dann auch verstärkt Anreize, damit die Menschen wieder umsteigen und auch den ÖPNV wieder verstärkt nutzen. Da hätte man eher auf entsprechende Umstiegsprämien setzen sollen, die zum Beispiel Rabatte ermöglichen für ÖPNV-Jahrestickets oder Bahntickets. Das hat man sich hier leider nicht getraut. Das ist ein bisschen schade.
Die Umlage für erneuerbare Energien soll sinken, um Stromkunden zu entlasten, die Unternehmen, aber auch die privaten Stromkunden. Ein richtiges Signal?
Es ist ein wenig problematisch, wenn man versucht, die EEG-Umlage komplett zu senken, weil es beihilferechtliche Schwierigkeiten geben wird, wenn man die EEG-Umlage komplett aus dem Staatshaushalt bezahlen will. Effizienter wäre es gewesen, wenn man nur Teile dieser EEG-Umlage, insbesondere die Ausnahmen für Industrieprivilegien, die über den Staatshaushalt finanzieren würde und auch diesen sehr starken Anstieg der EEG-Umlage, die wir jetzt haben werden, eher abzufedern über eine Erhöhung des Börsenstrompreises, indem man einen CO2-Mindestpreis einführt. Das ist ein komplizierter Mechanismus, aber grundsätzlich wäre das auch wichtig, um die EEG-Umlage eher wieder niedriger zu bringen. Und man muss sich sich auch fragen, ob die niedrige EEG-Umlage wirklich bei den Verbrauchern ankommt. Bisher wurden ja die Strompreissenkungen nicht an die Verbraucher weitergegeben. Also insofern ist die Hoffnung hier, dass der Strompreis sinkt, vielleicht aber nicht tatsächlich realistisch.
Das Konjunkturpaket der Bundesregierung in der umweltpolitischen Bewertung von Professor Claudia Kempfert vom Sachverständigenrat für Umweltfragen. Tierschützer gegen Schweinehalter. Die einen fordern, lass die Sau raus. Die anderen fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz. Es geht um die Kastenstände für Sauen, genauer gesagt um die Größe dieser Käfige. Zweimal wurde das Thema in diesem Jahr schon von der Tagesordnung des Bundesrats abgesetzt. Auf Antrag Nordrhein-Westfalens steht es für morgen wieder auf dem Plan. Die Haltungsbedingungen für Sauen sollen sich verbessern, wieder einmal. Aber um wie viel und wie schnell? Ein Kompromiss zwischen Wirtschaftlichkeit der Ferkelproduktion und Tierschutz wird gesucht. Und es geht nicht nur um den deutschen, sondern um den Weltmarkt. Denn ein Teil des deutschen Schweinefleischs wird exportiert und der Preisdruck ist erheblich. Kastenstand und kein Ende. Annette Eversberg berichtet.
Im Zentrum der Debatte zwischen den Bundesländern um die Novelle der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner steht nach wie vor der Kastenstand für Sauen. In diesen Kästen aus Metall sind die Muttertiere, so das Bundeslandwirtschaftsministerium, rund um die Geburten und während des Deckens fixiert. Insgesamt mehr als 100 Tage. Konventionelle landwirtschaftliche Betriebe begründen das mit der Wirtschaftlichkeit der Sauenhaltung. Sie kritisieren deshalb auch die empfohlene Verkürzung der Fixierung auf etwa 13 Tage. Dr. Dirk Hesse von der Bauförderung Landwirtschaft, der die Interessen von Sauenhaltern vertritt.
Die Begründung ist, dass wir schon gesehen haben in praktischen Betrieben in Sachsen-Anhalt, auch in Thüringen, die schon umbauen mussten, dass es dann in den Rauschetagen zu erheblichen Verletzungen bei den Sauen geht, bis hin zu Todesfällen auch. Und das ist, was die Gesundheit der Sauen angeht, nicht tolerabel.
Bei der Größe der Abferkelbuchten, in denen die Sauen ihre Ferkel bekommen, will man sich auf das Minimalmaß von 6,5 Quadratmetern einigen, obwohl solche Buchten von mehr als 7 Quadratmetern schon im Biobereich erprobt sind. Die Änderungswünsche der Bundesländer am Klöckner-Entwurf der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung bedeuten also kein Ende des Kastenstandes, noch nicht einmal eine absolute Bewegungsfreiheit der Sauen, wenn sie ihre Ferkel bekommen. Das ist aus der Sicht des Deutschen Tierschutzbundes verfassungs- und tierschutzwidrig, Sprecherin Lea Schmitz.
Die Vorgabe, dass die Sauen im Kastenstand ihre Gliedmaßen ungehindert ausstrecken können müssen, diese Vorgabe gilt seit 1992, wurde dann in die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung übernommen und 2015 wurde dann in einem Urteil, dem sogenannten Magdeburger Urteil, festgehalten, dass diese Vorgabe eben auch gilt und umgesetzt werden muss.
Nach einem Kompromissvorschlag von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, der dem Bundesrat vorliegt, will man bauliche Hindernisse für die Tiere beseitigen und das Magdeburger Urteil umsetzen, betont der schleswig-holsteinische Agrarminister Jan-Philipp Albrecht.
Für uns ist zentral dabei, dass gerade also die Anforderungen im Deckzentrum umgesetzt werden, dass die Sau in Seitenlage die Beine ausstrecken kann und dass die Fixierung auf das geringst notwendige Maß reduziert wird, das sozusagen noch ermöglicht werden muss.
Einige Bundesländer wollen, dass dies sofort umgesetzt wird. Andere sind für eine Fristverlängerung. Dem Kompromiss entsprechend hat auch Schleswig-Holsteins Minister Albrecht von Bündnis 90 Die Grünen für eine Frist plädiert.
Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir auch das Ganze bereits ohne eine Übergangsfrist ab sofort in Kraft setzen können. Aber es ist auch klar, dass ein Umbau entsprechend Zeit bedarf. Jetzt sind das hier 8 Jahre, die dann auch nochmal ergänzt werden durch eine Regelung. Der Ausstieg aus der Tierhaltung, der muss eben dann schon nach 5 Jahren, nach dem Inkrafttreten der Verordnung eintreten, wenn man nicht bereit ist, seinen Stall entsprechend umzubauen.
Die Sauenhalter wird das nicht ohne weiteres zufriedenstellen. Die Bauförderung Landwirtschaft unter Dirk Hesse, die am Freitag vor dem Bundesrat für die Schweinehalter demonstrieren will, lehnt die Änderungen als existenzgefährdend ab.
Die politisch Verantwortlichen dürfen ganz sicher damit rechnen, dass es dann in den entsprechenden Punkten Klagen geben wird.
Der Deutsche Tierschutzbund begrüßt zwar die Regelung zugunsten von mehr Tierwohl, lehnt aber seinerseits die Fristverlängerung ab. Denn die Übergangsfristen würden sich auf immerhin 36 Jahre belaufen, in denen Sauen in konventionellen Betrieben in Deutschland in Kastenständen fixiert sind. Lea Schmitz.
Jetzt also 2020 nochmal 8 Jahre Übergangsfrist. Es werden immer wieder Kompromisse eingeräumt. Also es geht nicht richtig voran in der Sauenhaltung.
Das Ergebnis der Bundesratsüberlegungen soll es morgen geben. Die Windkraftnutzung auf See soll ausgebaut werden. Das hat die Bundesregierung gestern beschlossen. Für die allerdings kostspieligeren Anlagen im Meer spricht, dass sie im Durchschnitt pro Windrad mehr Energie erzeugen als die auf dem Land. Es gibt auch keine Nachbarn, die sich über Lärm oder Schlagschatten beschweren. 20 Gigawatt, das ist das Ausbauziel für die kommenden 10 Jahre. Und bis 2040 sollen weitere 20 Gigawatt hinzukommen. In Bezug auf das Ökosystem Meer könnte das eine schlechte Nachricht bedeuten, befürchtet der WWF, der Worldwide Fund for Nature. Heike Vesper leitet das WWF Meeresschutzzentrum in Hamburg. Kurz vor dieser Sendung fragte ich sie, ob die beschlossenen Ausbauziele eine Hiobsbotschaft für den Meeresschutz sind.
Dass wir einen Ausbau der Offshore-Windkraft brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen, das ist absolut sonnenklar und notwendig. Aber was jetzt hier gemacht wurde, ist ein absoluter Schnellschuss, in dem die Ausbauziele mal eben schnell verdoppelt worden sind für einen Zeitraum von 10 Jahren. Und da fehlt einfach das Augenmaß. Die Bundesregierung hat gerade erst in ihrem Bericht die Lage der Natur bescheinigt, dass die Meereslebensräume in einem schlechten Zustand sind, und zwar besonders durch zu viel Nutzung. Und dort ist die Windkraft mit aufgelistet. Und Windkraft braucht viel Fläche. Die Nordsee ist ja nicht unbewohnt oder unbenutzt. Und es gibt unglaublich viel Raumkonkurrenz und das ist bisher so nicht berücksichtigt worden.
Stichwort Raumkonkurrenz, Nutzen und Schützen. Es läuft ja gerade ein Abstimmungsprozess zur marinen Raumordnung und Raumaufteilung. Wer ist daran beteiligt?
Nun, diese Raumordnung wird durchgeführt durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie im Auftrag des Innenministeriums. Und hier wird versucht, wirklich alle Nutzergruppen unter einen Hut zu bringen. Denn die Fläche ist begrenzt, auf der genutzt werden kann. Und wir haben vielfältige Nutzeransprüche. Das Militär braucht Flächen für Übungen, die Schifffahrt braucht Schifffahrtswege, die Fischerei braucht große Flächen, um fischen zu können, um nur die großen zu benennen. Und nun kommt die Windkraft noch dazu, die einen sehr hohen Flächenanspruch hat. Wir haben aber auch Schutzgebiete natürlich in der Nordsee und auch in der Ostsee. Und seit über 10 Jahren passiert dort zu wenig Schutz. Und jetzt soll die Windkraft weiter ausgebaut werden, ohne diesen Raumordnungsprozess abzuwarten, der nämlich bis nächsten Sommer durchgeführt werden soll.
Welche Lebewesen oder Ökosysteme im Meer sind denn besonders gefährdet?
Von den Windkraftanlagen selbst sind natürlich ganz besonders die Seevögel gefährdet. Wir haben bedrohte und geschützte Vogelarten in der Nordsee, wie zum Beispiel die Seetaucher oder die Trottellummen. Und Vögel meiden Windkraftanlagen in einem Radius von bis zu 10 Kilometern. Das heißt, zu der Fläche, die alleine bebaut wird und den Abständen, die zwischen den Windkraftanlagen sind, muss man immer noch diesen Meidungsradius mit dazu rechnen. Und das könnte für einige dieser Seevögelarten tatsächlich bedeuten, dass sie über die Hälfte ihres Lebensraums verlieren.
Haben Sie eine Idee, wie sich Klimaschutz und Meeresschutz verbinden ließen?
Man muss besseres Wissen haben über die ökologische Tragfähigkeit der Nordsee. Und das ist in den vergangenen Jahren massiv versäumt worden, das zu betrachten. Denn man kann ja nicht immer mehr Nutzung auf eine begrenzte Fläche stecken. Und wenn wir der Windkraft Vorrang einräumen, was nötig ist, um die Klimaziele zu erreichen, dann muss andere Nutzung massiv reduziert werden. Und was wir auch brauchen, ist endlich einen tatsächlichen Schutz der Schutzgebiete. Seit über 10 Jahren warten wir darauf. Und international ist Deutschland gut unterwegs, was Meeresschutz angeht, und fordert, dass bis zum Jahr 2030 30% der Meeresfläche geschützt wird. Aber zu Hause gibt es leider zu wenig Interesse daran, die Meere zu schützen.
Sehen Sie eine Möglichkeit, das zu ändern? Und wenn ja, mit wem?
Wir hoffen jetzt sehr, dass dieser Raumordnungsprozess trotz dieser vorherigen Festlegung auf ein Ausbauziel auf 40 Gigawatt sehr sorgfältig durchgeführt wird. Und wir erwarten auch von der Bundesregierung, wenn dabei herauskommt, dass diese 40 Gigawatt mit der zur Verfügung stehenden Fläche und den gesetzlich verankerten Naturschutzregeln nicht zu vereinbaren ist, dass dieses Ziel dann noch einmal überdacht wird.
Soweit die Einschätzung von Heike Vesper vom WWF Meeresschutzzentrum in Hamburg zu den Ausbauplänen der Bundesregierung für Windenergieanlagen in der Nordsee. Es ist die schlimmste Plage seit fast 25 Jahren, die Invasion der Heuschrecken in Ostafrika. Der größte in Kenia gesichtete Schwarm erstreckte sich über eine Fläche von 40 mal 60 Kilometern. Abermillionen Tiere vernichten in kurzer Zeit Tonnen von Lebensmitteln. Ende vergangenen Jahres fielen sie in Ostafrika ein und vermehren sich seitdem immer weiter. Einsatzteams der UN-Ernährungsorganisation versuchen, die Schwärme aufzuspüren, und dann sollen sie mit Pestiziden unschädlich gemacht werden. Doch in Zeiten von Corona sind die Chemikalien nur noch schwer zu bekommen. Antje Diekans berichtet.
Unterwegs mit der UN-Ernährungsorganisation über dem Land der Samburu in Zentralkenia. Die Männer an Bord des Hubschraubers halten Ausschau nach Heuschrecken. Sie sind meist früh am Morgen aktiv, wenn die Sonne gerade aufgeht. Ambros Ngetic koordiniert die Einsätze. Wenn er Heuschrecken sichtet, schickt er Teams mit Pestiziden los. Heute entdecken er und die übrigen Experten zwei Schwärme. Und nach der Landung am Boden dann noch Weibchen, die gerade ihre Eier ablegen. In Röhren tief in die Erde. Eine ausgewachsene Heuschrecke kann dreimal Eier legen. Und zwar jedes Mal zwischen 70 und 80 Stück. So wie das Wetter in den vergangenen Monaten in Ostafrika war, schlüpfen aus einem Großteil der Eier tatsächlich Larven. Schon seit Ende vergangenen Jahres hat es in der Region viel zu viel geregnet. Ein feuchtwarmes Klima, das Heuschrecken lieben. Die Schwärme bestehen aus Abermillionen von Insekten. Eingefallen sind sie von der arabischen Halbinsel und haben sich dann in Ostafrika verteilt. Im Moment macht sich die zweite Generation über die Felder und Weideflächen her. In wenigen Wochen soll die nächste schlüpfen. Jede Generation ist zahlreicher und gefräßiger als die davor. Den Tomaten auf dem Feld von Moses Muta haben die Heuschrecken schon den Gar ausgemacht. Auch von der übrigen Ernte ist kaum noch etwas übrig. Ich weiß nicht, ob Gott uns Engel schicken wird. Die Wahrheit ist, wir Farmer sind total abgeschrieben. Uns ist klar, wir sind am Ende. Die Weltbank warnt, die Schwärme könnten in Ostafrika Nahrungsmittel im Wert von 7,5 Milliarden Euro vernichten. Sie will die Betroffenen hier und auch im Nahen Osten mit einem Hilfspaket unterstützen. Rund 500 Millionen Dollar sollen insgesamt verteilt werden. Ein Teil als Direkthilfen, ein Teil als Darlehen mit niedrigen Zinsen, sagt Weltbankdirektor David Malpass. Das Geld soll den Bauern und ihren Familien, den ganzen Dorfgemeinschaften helfen. Zum einen ist es für Essen gedacht, zum anderen für Saatgut und Tiernahrung. Denn ein kritischer Punkt ist, dass die Heuschrecken die Lebensgrundlage für die Menschen und die Tiere vernichtet haben. Wir versuchen, das so schnell wie möglich anzugehen. Gleichzeitig werden weiter Pestizide gegen die Schwärme eingesetzt. Freiwillige wurden dafür ausgebildet, die Mittel am Boden zu versprühen. Ihr Einsatz zeigte zuletzt Erfolg. Einige Regionen in Kenia waren wieder frei von Heuschrecken. Doch der Kampf gegen das Coronavirus behindert jetzt den Kampf gegen die Insekten, klagt Hamisi Williams von der UN-Ernährungsorganisation. Die Pestizide bekommen wir aus dem Ausland. Doch weil die Regierung die Transportbewegungen unterbrochen hat, geht alles sehr langsam. Helfen soll eine neue Tracking-App. Mit der vernetzen sich alle Beteiligten beim Kampf gegen die Heuschrecken und können genauer nachvollziehen, wo die Schwärme sich ausbreiten. Die wenigen Pestizide werden dann zumindest zielgerichtet versprüht.
Immer noch kein Ende in Sicht bei der Heuschreckenplage in Ostafrika. Nach dem Bruch eines Tanks mit Dieselöl in Sibirien sind 20.000 Tonnen Öl ausgelaufen. Die Region ist kaum an das Verkehrsnetz angebunden. Deswegen sind Gouverneur und Katastrophenschutz noch ratlos, wie sie das Öl beseitigen können. Informationen von Sabine Stör.
Umweltschutzorganisationen warnen vor einer Katastrophe. Zähflüssiges Dieselöl ist nach Angaben der zuständigen Behörde zu etwa zwei Dritteln in die Flüsse Ambarnaya und Dalukan im nördlichen Sibirien bei Norilsk gelangt und bewegen sich mit ihnen Richtung Polarmeer. Auf Satellitenfotos lässt sich das als ein grell-orangenes und ein purpurrotes Band durch beige Landschaft erkennen. Seit Tagen sind Spezialkräfte im Einsatz. In der entlegenen Region erfolgt die Verkehrsanbindung hauptsächlich durch die Luft. Hinzu kommt die derzeitige Beschaffenheit des Permafrostbodens, auf dem kein schweres Gerät und in dessen niedrigen Flüssen keine Tanker eingesetzt werden können. Nachdem die Stadt Norilsk bereits den Notstand ausgerufen hat, soll jetzt ein landesweiter Notstand der Region zu mehr Mitteln verhelfen. Zu dem Unglück kam es, weil vor ein paar Tagen in einem Kraftwerk bei Norilsk ein Tank geplatzt und leergelaufen ist. Das Kraftwerk gehört zum Konzern Nornickel, einem der weltweit größten Nickelhersteller. Das Unternehmen betonte, die Lage sei unter Kontrolle. Der Katastrophenschutz dagegen wirft ihm vor, nicht rechtzeitig über das Unglück informiert zu haben. Der russische Umweltminister bezweifelt, dass das Öl je restlos aus der Natur beseitigt werden kann. Die möglichen Folgen des Unglücks vergleicht die Umweltschutzorganisation Greenpeace mit der Havarie eines Tankers vor 30 Jahren vor der Küste Alaskas. Der russische Präsident Putin erwartet den genauen Bericht des Katastrophenschutzes am Freitag. Ihn hatte er angewiesen, geeignete Maßnahmen zu erarbeiten.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Jetzt bauen und auch im Herbst und Winter draußen sitzen, beinahe jedenfalls. Ein Wintergarten, der Name sagt es, macht's möglich. Ein paar Dinge sind allerdings zu beachten, damit das Vergnügen ungetrübt ist. Der Verbrauchertipp von Bernd Debus.
Ich brauche immer ganz viel Licht, Luft und Sonne. Und so ein Wintergarten gibt die Gelegenheit, alle vier Jahreszeiten intensiv zu erleben und dann auch noch mitten im Grünen zu sitzen.
Allerdings, so einfach wie es bei Reinhard klingt, ist ein Wintergarten nicht gebaut. Als erstes braucht er ein solides Fundament. Eine bereits vorhandene Terrasse reicht da meistens nicht. Peter Ertelt vom Bundesverband Wintergärten.
Oft ist es so, dass Terrassen einfach nur mit einem Kiesbett ausgeführt werden. Da werden dann ein paar Natursteinplatten draufgelegt. Solcher Untergrund hebt sich und senkt sich bei Temperaturunterschieden.
Und am Ende reißen die Glasscheiben des Wintergartens. Der Fachmann rät deshalb zu einer betonierten Bodenplatte oder zu einem sogenannten Streifenfundament, das vor allem den tragenden Wänden eine solide Grundlage gibt. Nächste Frage, soll es ein Kaltwintergarten oder ein Warmwintergarten werden?
Kaltwintergarten ist einfach nur zum Überwintern von Pflanzen gedacht und der Warmwintergarten ist der bewohnte Wintergarten, der wird gebäudeähnlich errichtet, also beheizt und mit wärmedämmender Fassade ausgeführt.
Wobei die Fassade, genau wie das Dach des Wintergartens, aus Glasscheiben besteht. Das klingt, als sei so ein beheizter Wintergarten eine gewaltige Energieschleuder. Doch wer in eine Dreifachverglasung investiert, hat in etwa die gleiche Wärmedämmung wie bei einer 36 cm dicken Ziegelwand.
Ich würde nicht mehr sagen, das ist eine Energieschleuder, denn wir haben ja auch tagsüber einen passiven Energieeintrag durch die Sonne. Dieser Treibhauseffekt, der wird ja auch genutzt.
Das gilt für den Winter und teilweise auch für die Übergangszeit. Aber an heißen Sommertagen produziert ein Wintergarten auch mit einer Dreifachverglasung deutlich mehr Energie als gewünscht. Christina kennt das Phänomen.
Wenn im Sommer die Sonne drauf knallt und beide Türen geschlossen sind, wären das da schon mal locker so 40, 50 Grad drin. Also auf jeden Fall unerträglich.
Gegen Tropenhitze und zu hohe Luftfeuchtigkeit helfen Stoßlüften und Schatten. Peter Ertelt.
Hat man dann so wie so eine Markise auf dem Dach und kann dadurch die direkten Sonneneinstrahlung in den Wintergarten verhindern.
Allerdings, je ausgefeilter die Konstruktion, desto teurer wird sie auch.
Wenn Sie einen Wohnwintergarten richten, dann brauchen Sie natürlich bauphysikalische Grundlagen. Sie müssen dafür sorgen, dass eben beheizt, belüftet und auch ein Sonnenschutz stattfindet. Hier bewegen wir uns in einer Region, der liegt so üblicherweise bei 50.000 bis 70.000 Euro.
Ein Kaltwintergarten ist mit Kosten zwischen 8.000 und 20.000 Euro deutlich günstiger. So richtig teuer wird es aber auf jeden Fall, wenn man den Wintergarten wieder abreißen muss, weil man versäumt hat, sich nach den baurechtlichen Voraussetzungen an seinem Wohnort zu erkundigen. Die Regeln unterscheiden sich deutlich, je nach Bundesland und Bebauungsplan.
Ein Wintergartenbauer kennt hier die Voraussetzungen und sieht sich das vor Ort an und sagt, ja, geht oder geht nicht. Oder aber man geht einfach zu der örtlichen Baubehörde und fragt dort nach.
Wie der Wintergarten dann genutzt wird, bleibt jedem selber überlassen. Das reicht von der verglasten Terrasse bis zum vollwertigen Wohnraum, wie zum Beispiel bei Elisabeth.
Wir nutzen das halt direkt neben der Küche als Essraum und dann steht da noch ein Schrank. Wenn dann noch die ganzen Menschen sitzen, dann ist der Raum gefüllt.
Weitere Bewertungen des Konjunkturpakets gleich in den Informationen am Mittag mit Dirk Müller. Danke für Ihr Interesse an Umwelt und Verbraucher, sagt Susanne Kuhlmann.